nochmal. Das gleiche in grün. Walker schön verlängert. Und das ist es. Das gibt's doch nicht.
Sparwasser.
Bierhoff kann sich durchsetzen.
Und Bellingham rettet England.
Mit zum Fußball. Die ist so wie mit der Familie und der Frau. Die ist immer da.
Mit einem Fallrückzieher.
Sometimes you, one comes to the other.
Absoluter Wahnsinn. Italien!
Aber ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Übermann von den Gefühlen.
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst du mir zwei so scheiß Fragen.
Kannst du dir nicht ausdenken.
You don't understand, eh?
Fünfte Minute der Nachspielzeit.
What a pity.
Der kommt an!
Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Die lachen jetzt hier.
Nee, ich lache nicht.
Natürlich haben sie gelacht.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Mit Elena Gorges.
Und mit Christine Watti.
Christine, hast du dich schon mal gefragt, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du die Lache von Jürgen Klopp hättest?
Ach so, meinst du, es liegt alles an der Lache? Sein gesamter Erfolg, die gesamte Sympathie, die ihm zu Füßen liegt geradezu. Ich hätte vielleicht auch gerne die Zähne.
Ach wirklich?
Weil es sind viele. Ja. Okay, gut, das ist ein bisschen sehr äußerlich. Man sieht, ich habe gar keine Ahnung am Ende. Ich weiß nur Dinge aus dem Fußball, wenn sie mit sehr viel Gefühlen daherkommen und so viel, ja, solchen Gänsehautmomenten und so weiter, die dann auch mich erreichen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht vernünftig über Fußball reden. Das trifft sich nicht gut mit so einer Zeit wie jetzt, zum Beispiel dieser Europameisterschaft. Heute ist der
4. Juli.
Genau. Das heißt, für alle, die es ein bisschen später hören, wir haben diese Art von Fußballstimmung, weil morgen dieses aufregende Spiel Deutschland gegen Spanien ist. Das sogenannte Viertelfinale. Siehste. Was ist mit dir mit Fußball?
Das habe ich ja neulich schon,
stimmt,
als wir hier
hören Sie
zusammen,
doch mal nach.
Ja.
Scrollen Sie zurück.
Ich habe da so eine gespaltene Beziehung. Ich glaube ja, also hast du dich schon mal gefragt, ob die erste Liebe immer die krasseste ist, ob man später im Leben sich nochmal genauso verlieben kann? So ist es bei mir mit Fußball. Also ich habe mich da schon total reinbegeben. Ich habe schon manche Turniere von Anfang bis Ende, jedes Spiel gesehen. Und jetzt ist es so, dass ich mich manchmal so ein bisschen davor schützen möchte. Und ich will da nicht mehr mit demselben. Ich bin da mit so einer Abgeklärtheit irgendwie dabei. Und dann sage ich, ach ja, nee, ach, ich gucke das jetzt nicht. Und dann werde ich manchmal doch reingezogen. So ist es bei mir.
Ich glaube, die Begründung in der Folge, von der wir sprechen, war aber ein bisschen anders. Es ist ja auch ein bisschen Cliffhanger-mäßig. Hast du es da schon mit der Liebe verglichen und so? Also ich finde, es gibt unterschiedliche...
Nee, das habe ich jetzt neu gemacht.
Damit es nicht einfach so eine plumpe Wiederholung wird von der vorletzten Folge von Lakonisch Elegant, eurem Kulturfußball-Podcast.
Aber jetzt musst du nochmal sagen, warum wir heute über Fußball reden, denn die Idee hattest nämlich du.
Ja, das stimmt. Also einerseits wirklich, weil eben deswegen kam ich mit diesem Datum an, weil dieses Fußballspiel ist und weil wir uns ja mal ein bisschen aktuell bewegen wollen in der Welt, und andererseits aber auch deshalb, weil es einen Kollegen gibt, der heißt Matthias Dell, der ist, wie sagt man denn, Kulturkritiker, Filmkritiker, Kolumnist und Radioredakteur und Radioautor. Matthias winkt schon ab, nicht noch mehr seiner 200 Berufe. Und ich war mit Matthias neulich unterwegs und habe festgestellt, dass es immer so Ausfallsituationen im Gespräch gibt. Nämlich genau dann, wenn Matthias, wie glaube ich kein anderer, Fußballszenen beschreibt, die eine Analogie herstellen zu Alltagsproblemen oder Fragestellungen, mit denen man im Leben nicht klarkommt. Die Ausfallsituation passiert deshalb, weil ich dann nicht mehr zuhören kann, weil ich es alles nicht verstehe. Aber deswegen dachte ich, wir müssen über dieses Phänomen reden und damit auch über eins, was uns alle natürlich betrifft, über Fußballsprache im Alltag. Herzlich willkommen, Matthias Dell.
Hallo.
Ja, und wir haben gedacht, wir können keine Fußballfolge ohne unsere Kollegin Wiebke Poromka machen. Sie ist Literaturredakteurin im Deutschlandfunk, sie ist Literaturkritikerin, Autorin zum Beispiel des Buchs Der 12. Mann ist eine Frau, wo sie aus ganz persönlicher Sicht ihr Leben als weiblicher Fußballfan beschreibt. Hallo Wiebke.
Ja, hallo. Ich wollte gleich mal kritisch anmerken, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ich immer nur in diesen Podcast eingeladen werde, wenn es um Fußball geht, nie wenn es um Literatur geht?
Auch stimmt so nicht.
Auch interessant. Aber gut.
Das müssen wir nochmal gesondert betrachten.
Aber vielleicht, weil du bei Literaturthemen halt keine Zeit für uns hast, weil du da in anderen Sphären schwebst und dann nicht in so ein so Wald- und Wiesen-Kultur-Podcast kommen möchtest.
Denk mal drüber nach.
So, ich muss jetzt Matthias noch mal kurz zuerst fragen, weil ich den jetzt so großartig angekündigt habe. Aber erklär doch mal selber dieses Phänomen. Du kannst mich wirklich ziemlich gut Fußballszenen erinnern und die haben für dich aber auch mal was mit dem wahren Leben zu tun. Was ist da los bei dir?
Naja, das hat bestimmt was damit zu tun, dass man natürlich diese medialen Ausschnitte, die wir ja auch in der Collage gehört haben und die ja irgendwie sehr häufig gespielt werden oder wenn man prokrastinieren muss, weil es mit dem Text nicht so klappt, dass man sich halt auf YouTube irgendwelche dieser Schnipsel anguckt, in denen das artikuliert wird, was halt Leute so an Fußball beschäftigt oder was da so gesagt wird. Und es ist natürlich genau das, dass es so emotional ist. Und gerade da, wo es Konflikte gibt, wird es natürlich spannend, weil dann auch diese Ordnung von Gespräch verlassen wird. Also das eigentlich gesittete Frage-Antwort-Spiel, was meistens auch total redundant und langweilig ist, wenn dann so ein Fußballspieler oder eine Fußballspielerin so ein Spiel nacherzählt. Und genau, aber wenn da mal was bricht, wie zum Beispiel bei dem berühmten Toni Kroos-Ausschnitt, den wir hier nochmal hören können.
War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
Ich finde die gar nicht so Wahnsinn.
Genau, und da steckt halt dieses Ding drin, dass da, glaube ich, zwei vollkommen verschiedene Emotionen aufeinandertreffen. Was soll man da auch fragen? Trotzdem ist die Frage blöd, würde ich auch sagen. Interessanterweise fand ich es auch nicht interessant, sich danach mit dem Journalisten zu solidarisieren, weil ich die Frage schon blöd fand. Gleichzeitig schwierige Situation. Und das ist natürlich toll. Und Toni Kroos hat ja selber daraus eigentlich was gemacht, indem er dann ein Buch gemacht hat, wo er prominente Menschen gebeten hat, eine Frage zu stellen. So. Also es hat schon einen Charakter von eben Reproduzierbarkeit und dass man damit spielen kann.
Ich finde immer wieder erstaunlich, dass man diese Frage, also eigentlich wollen ja Journalisten quasi die Spielanalyse von den Spielern haben, ne? Also was hast du in dem Moment gedacht oder woran hat es jetzt gelegen? Kann man natürlich nie 100% sagen, aber man möchte gerne wissen aus seiner Sicht, woran hat es gelegen? Und das ist so schwer zu formulieren, ohne es als Vorwurf zu machen. Und manchmal ist es vielleicht auch als Vorwurf gemeint. Ja, also hast du dich schon mal gefragt, Wiebke, als Fan und auch als Journalistin, wie du diese Fragen stellen würdest am Ende?
Na, das ist natürlich total schwierig, weil total klar ist, die Spieler, einerseits kommen sie, wie Matthias gesagt hat, mit so einer hoch aufgeladenen Emotion auch total erschöpft daraus. Und gleichzeitig sind die ja aber hoch professionalisiert. Also die haben ja auch Interview-Coaching und so weiter. Also im Grunde sind das diese Interviews ja totale Lehrformeln von beiden Seiten. Also einer fragt, woran hat es gelegen? Und der andere sagt dann so, ja, wir sind eigentlich, hatte ich das Gefühl, wir waren in der ersten Halbzeit, hatten wir eigentlich das Spiel im Griff und dann, ja, und ich höre mir die in der Regel gar nicht unbedingt an, weil sowieso klar ist, da kommt nichts Substanzielles dabei raus. Und deswegen sind aber eben diese Momente so interessant, wenn dann mal einer ausbricht. Also wenn dann mal plötzlich doch man merkt, die sind gar nicht so abgerichtet auf so ein perfektes Interview, sondern die erzählen da einfach mal ein bisschen Quatsch oder werden wütend. Und deswegen, weil das dann aber wiederum so viele Leute sehen, werden das natürlich sofort am nächsten Tag, sind das irgendwie auf YouTube und Twitter und wo auch immer so, wie so kleine geflügelte Worte. Und man so wie euch jetzt auch sagen können, ja, man, jetzt hattet ihr irgendwie eine Woche Zeit, seit eurem letzten Kulturpodcast hättet ihr euch jetzt auch mal eine andere Frage überlegen können, ja, vernünftige Frage.
Ich dachte das auch sofort, dass man es bestimmt auch im Radio in viele Situationen reinpacken kann. Und bei dem Moment, das hatten wir nämlich auch erlebt schon, als wir miteinander gesprochen haben in der Konferenz, dass dann sofort ja bei diesem Großmoment dann das Spiel weitergeht, weil es sofort wieder zwei Mannschaften gibt. Die eine Mannschaft, die quasi sagt, was für ein Arsch, Entschuldigung, so hoch bezahlt, der soll sich mal zusammenreißen und ordentlich mit den Journalisten reden. Und die andere Fraktion, die natürlich sagt, ja, endlich sagt's mal jemand, die Fragen sind ja auch wirklich tatsächlich immer blöd. Und so reproduziert sich der Moment, aber auch wiederum das Mannschaftsverhältnis. Wer ist denn jetzt eigentlich auf welcher Seite? Das fand ich ganz interessant, dass das passiert.
Wobei ich da, das wäre die Frage, was man sich von diesen Nachspielinterviews erwartet. Und ich fände es ja, das könnte man auch nochmal fragen, wie euch das geht, wenn Leute klug darüber reden können, was sie tatsächlich machen, egal ob das jetzt Blumenverkäufer oder Fußballspielerinnen sind, ist das ja immer interessant eigentlich. Ist manchen vielleicht manchmal zu kompliziert, machen deswegen nach dem Spiel wahrscheinlich auch wenige, auch wahrscheinlich wegen der Media-Trainings, die du erwähnt hast, Wiebke. Aber es gibt eine Situation, wo man merkt, dass es im Prinzip eine ähnliche Situation ist wie bei Kroos, nämlich ein Spiel, Nico Schlotterbeck hatte die einzige Torchance für Dortmund, steht frei vom Tor und schießt drüber und wird danach vom Reporter Patrick Wasserzieher gefragt, warum, und reagiert dann so. Und der Wasserzieher reagiert aber auch interessant.
Für mich waren wir heute die bessere Mannschaft, haben leider verpasst, die Tore zu machen.
Ja, die größte Chance, müssen wir ehrlicherweise sagen, hatten sie. Warum haben sie den ganz simpel gefragt, nicht gemacht?
Ja gut, das ist tatsächlich eine blöde Frage.
Ich finde die gar nicht so blöd, ich finde sie nur schlicht und zutreffend.
Ich fand sie tatsächlich blöd.
Warum?
Ich glaube, weil sie vielleicht auch noch nie Fußball gespielt haben. Und
ich kann Ihnen das kurz sagen, ich spiele seit 50 Jahren Fußball.
Ja, ja, aber ich glaube auch nicht auf dem Niveau.
Nee, aber war auch ganz okay.
Ja, wäre gut, wenn Sie mich aussprechen lassen. Ich glaube, dass ich den machen muss, das weiß ich. Aber da eine Wieso-Frage zu stellen, ist, glaube ich, schwer. Ich glaube, ich weiß selber, dass du machen musst, aber so ist es nun mal.
Ja, aber die Frage zielte darauf, warum nicht? Waren Sie da überhastet oder was war da? Es kann ja passieren, das ist ja überhaupt nicht impliziert in der Frage.
Ja klar, es kann passieren. Ich wollte nicht, dass es passiert, es ist nun mal passiert. So ist der Fußball, es ist ein Fehlerspiel. In dem Moment habe ich den Fehler begangen und so ist es, ja.
Und was ich da interessant fand, ist eben, dass der Wasserzieher einfach insistiert und man dann irgendwann merkt, und das meine ich mit diesem Spezialinteresse, dass man dann schon sagen kann, der interessiert sich wirklich dafür, war jetzt der Anstellwinkel vom Fuß falsch oder hat er vorher einen falschen Schritt gemacht oder Oberkörper, was weiß ich, Rasen. Und Schlotterbeck natürlich einfach seine Scham nicht artikulieren will und deswegen keine Wieso-Frage gestellt kriegen will. Und sich dann eben am Ende, das ist ja auch das Tolle am Fußball, einfach rettet in diesen auch eben so von Phrasen besetzten Faktizismus. Es ist passiert, sowas passiert, es wird passieren, das ist Fußball.
Aber glaubst du wirklich, dass er es richtig verstanden hat, die Frage? Weil er wird ja aufgefordert zu reflektieren und in dem Moment ist er nicht in der Lage. Er nimmt die Frage einfach nur als Vorwurf. Er fängt überhaupt nicht an zu assoziieren.
Ja gut, aber man muss ja sagen, Entschuldigung, wenn ich einmal, in Wirklichkeit, in der Regel sind diese Fragen ja auch nicht als wirklich inhaltliche Sachfragen gemeint, sondern da will man die nochmal, also eigentlich will man die Demut und das Verzeihen und Entschuldigen oder die Scham. Okay. Also diese Interviews, diese ganz kurzen da in der Interviewszone, die sind ja irgendwie, keine Ahnung, 1,5 Minuten lang und da soll ja eigentlich nur nochmal gesagt werden, Asche auf mein Haupt und es ist alles total fürchterlich.
Sozusagen also, als Anwärter der Fans sind da die Reporter.
Schon.
Wobei ich sagen würde, das ist im Prinzip der Unterschied zwischen dem einfachen Fußballphrasismus und dem, was ich meine, dass man wirklich sich für die Details interessiert, dass praktisch der Schlotterbeck das nicht beantwortet, weil der Vorwurf ist, den musst du machen, wie das halt klar ist, dass es irgendwie hundertprozentig ist und der darf nicht daneben gehen. Und der Wasserzieher dann aber, der Reporter, über das Insistieren, auch mit seinem eigenen Spiel, gar nicht so schlechtes Niveau, darauf insistiert, dass man schon was fragen kann, was selbst in so einer Situation praktisch falsch gelaufen ist.
Genau, aber das passiert ja in der Regel nicht. Das ist jetzt so ein Spezialinterview. In der Regel werden ja wirklich diese 0815-Fragen gestellt, oder? Deswegen kann man eben auch verstehen, dass dann auf Fußball, also menschlich kann man verstehen, dass da Fußballspieler dann auch oft mal keine Lust zu haben.
Habe ich das eigentlich vorhin richtig anmoderiert, Matthias? Weil das Interessante daran ist ja, dass man es so auseinandernehmen kann wie so ein Wissenschaftler und nochmal diese verschiedenen Interview- oder Sprach- oder Momentszenen analysieren kann. Aber du ziehst ja schon fast, finde ich, schon wie so philosophische Übertragungen daraus. Also dir fallen die Sachen ein in anderen Situationen. Das ist ja, du bist jetzt nicht ein Fußball-Interview-Wissenschaftler, sondern das sagt ja immer noch mal ein bisschen mehr aus als nur die Szene an sich, die vielleicht, also ich muss jetzt im Moment meistens lachen, weil ich kenne die Details meistens nicht so genau und höre dann nur so ein Gerangel wie in diesem Interview, aber du findest ja auch daran Dinge wieder, die sich in stinknormalen Büro- oder sonstigen Alltagssituationen übertragen lassen.
Ja, also genau, das ist wahrscheinlich dann mein spezifischer Blick darauf oder irgendwie auch das Interesse an diesen theatralen Sachen, die da drinstecken, eben an so Performance oder performativen Elementen. Weil so, es gibt natürlich so eine Überlegung, dass man Fußball immer irgendwie analog denken kann. 54, der Weltmeisterschaftsgewinn ist dann das Wirtschaftswunder und so weiter. Oder dann spielt irgendeine Mannschaft wie Helmut Schmidt oder so. Das finde ich ein bisschen schwierig, das finde ich zu geräumig. Aber eben, was natürlich auch toll ist, dass man dann seine eigene Energie eigentlich da reingeben kann und in diese Rudi Völler oder eben auch Toni Kroos Pose reingehen kann. Und das einerseits natürlich dann ein Witz ist, weil es schon gesagt ist und weil es von ihm gesagt ist und andererseits man irgendwie damit eben eine Verlinkung herstellt, die vielleicht sonst nicht da wäre.
Du hast uns einen Ton mitgebracht von Thomas Tuchel, in den hören wir jetzt mal rein.
Schon! Nach welchen Ideen spielst du Fußball? Du kommst ins Training und du machst nur, was du willst. Es ist kein einziger Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht's hier oben, ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast eine bessere Idee. Ja, die klappt auch riesig. Hier könnt ihr hinterherlaufen. Viel Spaß.
Okay, also was ist die Analogie zum Leben
und
aus dieser Szene?
Und sollte das jemals in die Öffentlichkeit geraten?
Na, interessant war ja, dass das, glaube ich, so ein bisschen wieder hochkam. Das ist ja so eine Szene aus Mainz, als er da Trainer war und als er dann bei Bayern verpflichtet wurde, wurde das so gezeigt. Und ich finde halt interessant, dass eigentlich die Arbeitswelt, das ist auch das, was ich, da gucke ich ja auch immer regelmäßig Tatort Polizeiruf, so ein bisschen vermisse. Das ist eigentlich irgendwie Sonntagabend Angestellten-Traum soll ausgemalt werden. werden. Und alle kennen das ja. Man hat irgendwie einen doofen Chef, man hat einen Kollegen, Kollegin, mit dem man sich irgendwie ärgert. Diese ganzen Bürosituationen, in denen wir hier alle leben und ganz viele Menschen leben und die ganz normal sind. Und das Interessante ist ja, da schimpft ja ein Chef mal irgendwie einen zu kapriziösen Mitarbeiter so aus, dass eben auch wiederum so eine komische Kollektividee entsteht, die der Mitarbeiter mit seinem Egoismus zerstört. Und das Interessante ist ja, das ist ja jetzt keine Küche für alle, kein Wohnprojekt, kein Kollektiv, sondern es ist ja Hochleistungssport, also wirklich was krasseres, leistungsgesellschaftsmäßigeres gibt es ja kaum. Und dann muss aber trotzdem das Kollektiv her und dieser Egoismus funktioniert nicht. Und deswegen finde ich gerade diese Sachen, die so anspielen auf diese Brüche zwischen praktisch, wie geht man in so beruflichen Angestelltenwelten miteinander um, die finde ich deswegen, glaube ich, so interessant, weil das aber, glaube ich, viele Leute auch betrifft.
Hast du das auch, Wiebke, so Verlinkungen von Fußballmomenten in deinen Alltag hinein oder von Sprache im Speziellen oder tatsächlich solchen Situationen?
Vielleicht nicht ganz so speziellen Situationen. Das hier war ja jetzt eine Situation, die ja total symptomatisch ist und auch natürlich total aussagekräftig, gerade wenn es um so Mannschaften wie Bayern geht, wo man immer denkt, warum spielen die übrigens eigentlich so schlecht? Da sind doch, haben noch mindestens 20 Leute im Kader, die brillant sind, aber eben genau, weil das einfach Egoisten sind, die dann eben nicht als Team funktionieren. Ich habe das in so kleineren, banaleren Sachen. Also es gibt ja so diese Allzeit-Fußballsprüche, die aber total oft passen. Zum Beispiel gibt es diesen Hinweis für Torhüter, wenn du rausgehst, musst du ihn haben. Ne? Also ganz klar, wenn du was riskierst, wenn du ein paar Schritte vors Tor gehst, musst du den Ball haben. Und das finde ich, sage ich zum Beispiel relativ häufig, schreibe ich dann nicht oder sage ich mir dann nur so zu Hause auch über Bücher oder Theater. Ne? Also wenn du rausgehst, musst du ihn haben. Wenn du das jetzt schon machst, wenn du dir so ein Thema nimmst, wenn du so eine Ästhetik hast, dann musst du halt auch was reißen. Dann kannst du nicht irgendwie drunter wegtauchen unter dem Ball. Also oder dieses Berühmte, ne, was man eigentlich gar nicht mehr zitieren kann, weil es so alt und so oft gesagt schon ist. Aber es stimmt eben auch, ne, an die Bremer hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Also an so Tagen, wo du weißt, dir geht's irgendwie nicht gut und bist nicht auf dem Platz richtig. Und dann, wenn du dann auf eine Party gehst, dann wird es noch schlimmer. Ja, dann schmeißt du noch ein Glas um. Und da ist, also es gibt diese Tage, an denen es nichts zu retten. Und was ich tatsächlich sprachlich beim Fußball, also auch beim Sprechen über Fußball, total schön finde. Und da kann man jetzt sagen, okay, das ist, weil die vielleicht alle nicht so schlau sind, glaube ich aber nicht. Wenn über Fußball geredet wird, wird ja in der Regel auch nicht rückblickend, nicht in Konjunktivform geredet. Also wird selten gesagt, wenn Lothar Matthäus den Freistoß in der 63. Minute in den rechten Winkel geschossen hätte, dann hätte sich das Spiel drehen können, sondern es wird immer gesagt, wenn Matthäus in den rechten Winkel schießt, dann dreht sich das Spiel. Also es wird immer im Indikativ geredet, was immer heißt, wenn man das jetzt nur sprachlich nimmt, es könnte noch passieren. Ja, es ist nicht was in der Vergangenheit, eine vergebene Chance, sondern es wird immer quasi utopisch mit der Möglichkeit auf grammatikalischer Ebene so geredet, als könnte man das noch machen. Und das finde ich ganz schön, so als Lebensprinzip.
Total. Dann liegt es vielleicht daran, dass es im Fußball letztlich doch auch immer darum geht, gewinnen oder verlieren. Also es geht immer um sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Und es wird auf so viele unterschiedliche Art und Weisen ausgedrückt. Und was mich daran erstaunt, also auf den ersten Blick würde ich sagen, im Leben geht es natürlich immer um die Frage sein oder nicht sein. Es geht immer hopp oder flop. Gewinnen wir oder verlieren die anderen. Aber wo ich mich da wundere, ist, dass wir doch eigentlich in dieser aufgeklärten oder schon postaufgeklärten Gesellschaft davon weggekommen sind, immer in Schwarz-Weiß zu denken. Oder zumindest versuchen wir das die ganze Zeit. Ja, also wir versuchen zu verstehen, warum ein Verbrecher wurde und ist die Schuld dann überhaupt so hoch oder nicht und so weiter. Und da geht es dann wieder plötzlich doch nur darum, Sieg oder Niederlage. Und warum spricht uns das eigentlich so extrem an?
Ich kann nur für mich antworten. Für mich ist es einfach genau die sind es die 90 Minuten in der Woche ungefähr, meistens, wenn Bundesliga ist. Ich gucke ja keine EM oder nur ganz wenig, sondern gucke eigentlich Bundesliga-Fußball. Das sind genau die 90 Minuten, wo ich mir über diese Fragen, also über wirkliche Erklärungen, über Vernunft, über Erklärungsmuster, um wirklich Objektivität übrigens auch, keine Gedanken machen muss, weil ich habe einfach die Mannschaft, zu der ich halte und ich interpretiere alles so und bewerte alles so, wie das ganz subjektiv für mich und meine Mannschaft in dem Fall richtig ist. Und das ist mir eben vollkommen egal und kann mir in dem Moment egal sein. Das heißt, es ist ein totaler Freiraum. Das werden natürlich all jene Leute, auch Matthias, der viel professioneller natürlich bestimmt Fußball guckt und analysieren kann. ich kann das so halb vermutlich, aber darum geht es mir auch gar nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so professionell gucke, ist glaube ich gar nicht. Ich finde es irgendwie, genau, zu gucken, was passiert und zu verstehen, wie das Spiel funktioniert, ist irgendwie so ein Aspekt. Aber letztendlich ist es eben auch immer wieder eine Möglichkeit, Sozialität herzustellen, also mit anderen zu gucken, mit anderen darüber zu sprechen. Das Einfachste ist, wenn man jetzt so Leute trifft, die man kennt, die das auch machen und man hat keine Gesprächsthemen, kann man sich immer hinsetzen und gucken, wie der irgendwie niederländische Stürmer zwischen der Phase Van Basten, Kluivert, sonst wie hieß. Und dann freut man sich, wenn man auf Jimmy Floyd Hasselbaink kommt, obwohl ich jetzt gar nicht sicher bin, dass das die richtige Stelle war. Aber was ich sagen wollte, nur weil der Swiebke mit dem Indikativ meinte, ich glaube, das ist nämlich der Punkt, dass dieses warum es eben so gut dazu geeignet ist, diese ganze Fußballsprache, um irgendwie Merksätze, Regeln, Maximen abzuleiten, weil es halt ein total verregeltes Spiel ist. Und weil das Spiel hat eine objektive Wahrheit, die ist das Ergebnis. Und es lässt aber gleichzeitig auch ganz viel Schönheit zu. Irgendwie. Ja. Und dieses Objektive, und das betrifft ja auch die Spielzüge und Taktiken und so weiter, da gibt es ja auch ganz klar, also der Torwart, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Der rechte Abwehrspieler kann nicht vorne links rumrennen und so weiter. Und das führt, glaube ich, dazu, dass es so gut geeignet ist, eben in diese ganzen Lebensbereiche vorzudringen und dann ja unter Umständen auch, haben wir jetzt leider nicht als Ton, aber philosophische Blüten treibt, wie der tolle Satz, den Peter Neururer mal gesagt hat, nach einer Siegesserie von Bochum, mit jedem Sieg wird die Niederlage wahrscheinlicher.
Das ist wohl so. Aber ich wollte noch mal kurz das ergänzen, was Elena vorhin gesagt hat, weil es ist doch aus meiner wirklich ein bisschen sehr distanzierten Sicht, ist es ja eben auch nicht so, dass man sich plötzlich auf so ein Spiel freut, was nur schwarz oder weiß ist oder gewinnen oder verlieren. Also am Ende, das weiß ich schon, das Ergebnis schon, aber dazwischen, dieser Podcast heißt ja Tore in der Nachspielzeit, so hieß der schon, als wir noch gar nicht wussten, wen wir einladen sollten, weil ich dieses Phänomen so toll finde, dass es ja eben, dass ja so ein bisschen Magie oder irgendwas ja schon noch da drin ist. Also, dass in der letzten Sekunde noch auf einmal was passiert und dann könnte man das natürlich analysieren und dann kann man gucken, wer jetzt warum, wie, welches Tor dann noch geschossen hat oder wer nicht aufgepasst hat. Aber dadurch verheißt es ja die ganze Zeit, während man auf der einen oder der anderen Seite ist, eben bis zum Schluss, dass es vielleicht nochmal ganz anders ausgehen könnte, dass vielleicht noch irgendwas passiert und dass es eben doch nicht so schwarz oder weiß ist, wie die Mannschaft gewinnt. Auf jeden Fall war ja klar oder so. Und das finde ich am interessantesten, weil das, finde ich, kann man auch total gut auf Lebenssituationen übertragen. Ne? Dieses, du weißt es halt wirklich bis zum Schluss nicht, wow. Aber das könnte man dann von mir zitieren. Aber das ist, und das ist ja in dieser EM, das habe ich zumindest gelesen, noch Ende Juni war es so, dass es auch tatsächlich die EM ist mit den allermeisten Toren in der Nachspielzeit, was dann auf einmal so ein Phänomen wird, wo man dann denkt, ah, überträgt sich das? Ist das so, also gibt es so eine Stimmung für Tore in der Nachspielzeit? Können wir daraus was Größeres für die Welt ableiten? Was meint ihr? Tore in der Nachspielzeit ist doch Magic.
Naja, es sind vor allen Dingen ja immer die Hollywood-Momente und die, genau, Momente, die sich deswegen einschreiben. Und die, ja, ich glaube auch deswegen, ja, weil man das natürlich jetzt auch, also ganz banal aufs eigene Leben bezogen, immer noch hofft, dass es in der letzten, oder befürchtet, dass es in der letzten Sekunde noch den Dreh geben kann. Ich glaube, man muss ja einerseits sagen, dass die Nachspielzeitlängen sich ganz schön verlängert haben bei den vergangenen internationalen Turnieren. Das ist ja zum Teil absurd. Auch dieses Tor von Italien gegen Kroatien, das fiel ja in der achten oder neunten, ne, der Nachspielzeit.
Aber gleichzeitig gibt es ja die Nachspielzeit. Es spielt ja keine Rolle, ob die 3 Minuten oder 8 ist. Natürlich steigt die Chance, genau, mit der Länge. Aber dass es sie überhaupt in diesem Spiel gibt, ist doch ein Phänomen. Also das quasi nicht, in unserem Leben gibt es ja eigentlich keine Nachspielzeit. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Aber beim Fußball gibt es eben nach dem Ende des Spiels noch eine Nachspielzeit.
Naja, es ist eben ja nicht das Ende des Spiels, sondern es ist einfach, es sind die Nachspielzeitbrechen nach den 90 Minuten an, die auf der Uhr sind, weil beim Fußball im Gegensatz zum Beispiel beim Basketball wird ja jede Unterbrechung, da wird ja die Uhr gestoppt. Beim Fußball läuft die Uhr durch und wenn sich da eine Mannschaft nach 20 Minuten alle 5 Minuten mit Wadenkrämpfen auf dem Platz wälzt, dann ist ja klar, dass im Grunde das Spiel noch nicht vorbei ist. Also das ist sozusagen nicht so richtig, das ist nicht das richtig das Leben nach dem Tod, was da stattfindet, sondern es ist schon einfach die Vervollständigung dieser 90 Minuten. Es wird ja schon im Grunde probiert, dass man wirklich einfach 90 Minuten reine Spielzeit hat. Und klar, also ich finde es auch interessant zu beobachten, weil die Frage ist, warum schießt Italien eben in den 90 plus 8 oder plus 7,5 Minuten davor kein Tor? Oder warum ist Kroatien da so gut? Und warum gibt es dann doch diesen kleinen Moment, wo vielleicht einmal die Nerven flattern, ne? Wo man wirklich denkt, man muss jetzt nur noch 30 Sekunden durchhalten, jetzt machen wir vielleicht doch alle einmal die Augen zu. Die machen nicht einmal die Augen zu, aber sozusagen, wo einmal vielleicht nur so ein ein Müh der Konzentration nachlässt, weil das muss man ja auch sagen, das sind ja alle Profis, ne? Ich glaube, wenn man die so nebeneinander stellt, also die Amplitude der Leistungsunterschiede und der technischen Fähigkeiten, die ist nicht so groß, da geht es letztlich dann doch einfach um das Nervenkostüm und ein kleines bisschen um Glück.
Wobei ich das, um jetzt hier im Kulturpodcast mal das Wort metaphysische an deiner Frage nach der Zeiterfahrung, finde ich schon total spannend, weil es ja im Fußball nicht so scheinobjektiviert ist wie im Basketball. Im Basketball ist es ja wirklich so, es wird immer sofort gestoppt und es gibt am Ende irgendwie 0,9 Sekunden, in denen aber dann noch mit der richtigen Technik der Dreier reingehen kann oder sowas, was ja eine wahnsinnige Verdichtung von Zeit ist. Und im Fußball ist das ja so Pi mal Daumen, man versteht schon, dass man das sanktionieren muss, die Leute, die vorne liegen, dann anfangen langsam zu spielen oder sich rumwälzen und so weiter. Gleichzeitig bei der WM in Katar war das so, bei der Herren-WM, dass da ja dann versucht wurde, das so gut wie möglich zu machen. Und am Ende waren das Nachspielzeiten von 15 Minuten, was es auch tötet irgendwie. Oder jetzt habe ich Antonio Rüdiger zitiert, was es kaputt macht. Und deswegen ist es auch so interessant zu sehen, auch wie so ein Spiel so Dynamik hat irgendwie, dass es was gibt, also was sogar, ich fast behaupten würde, vielleicht in dem Spiel nicht, aber dieses legendäre Deutschland-Brasilien-Spiel von 2014, das 7-1 ausgeht und wo die deutsche Herrenmannschaft schon 5-0 führt nach 30 Minuten, dann müssen die ja trotzdem noch 60 Minuten spielen und du, es gibt dann so Momente, so Spiel manchmal, wo du denkst, Mist, jetzt, was machen wir die ganze Zeit eigentlich? Und das kann auch wieder kippen, sowas. Und das ist schon im Fußball manchmal auch quälend, aber auch irgendwie interessant, was die Zeit wirklich dann auch und wie sich eben am Ende hin dann sowas verdichtet, weil es jetzt muss, weil es dann auch so ein Momentum gibt oder sowas, aber Leute das spüren, ganz merkwürdig.
Absoluter Wahnsinn.
Ich sitze hier die ganze Zeit schon und freue mich, dass ich mit Matthias Dell endlich hier sitzen kann und ihn fragen kann nach meinem Lieblingsfußballer-Zitat, was ich nie verstanden habe. Und vielleicht kannst du es erklären, Matthias, weil wir auch gerade bei philosophisch waren. Kennst du diesen berühmten Eric Cantona-Satz mit dem Möwen und den Fischkutter? Also der Hintergrund ist der Eric Cantona, großartiger französischer Fußballspieler, 8 Monate gesperrt, weil er einen Fan mit so einem Kung-Fu-Tritt umgetreten hat und dann wird er in der ersten Pressekonferenz danach gefragt, was es damit auf sich hatte und dann sagt er, die Möwen folgen dem Fischkutter oder französisch, die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie denken, dass die Sardinen wieder ins Wasser geschmissen werden. Ist auch höchst philosophisch.
Das ist super.
Und dann geht der, dann verlässt er diese Pressekonferenz. Und es begleitet mich wie so ein Rätsel, aber ich habe keine Ahnung, was das heißt.
Das ist ein bisschen wie bei Harry Potter, die Zentauren, die niemals eine richtige Antwort geben, sondern immer in den Himmel blicken und sowas sagen wie, der Mars ist heute sehr hell.
Zum Beispiel.
Ich hätte jetzt an Heiner Müller gedacht, der ja auch so ein Experte war, Sätze so erratisch zu verwinkeln, dass sie eigentlich immer stimmen. Irgendwie, die Schweiz ist so klein, weil sie keine Grenzen hat zum Beispiel. wo man denkt, da stimmt irgendwas. Aber was genau, kann man nicht sagen.
Aber es ist ja nicht so erratisch wie nachts, es ist kälter als draußen. Also das ist ja schon irgendwie, das Bild ist ja total stark, es ist wie so ein Theaterauftritt.
Die wollen die Sardinen haben,
genau.
Die Möwen. Aber was hat das mit diesem Tritt zu tun, wisst ihr auch nicht. Jetzt komme ich schon mal in den Kulturpodcast, muss ich doch mal wieder in die Literaturredaktion gehen und nachfragen.
Ja, wahrscheinlich. Metaphern,
Da müssen wir jetzt länger drüber
aber
nachdenken.
Aber vielleicht sind ja die Möwen, die, weiß ich nicht, die Journalisten oder die Möwen, die... vielleicht sind die Möwen die Leute, die ihn dafür beschimpft haben oder die ihn dafür bestraft haben.
Die ihn aufessen wollen.
Ja, die, ach okay, gut. Gut, es wird nicht besser. Na gut.
Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Frage, warum wir eigentlich so oft in dieser Fußballsprache sprechen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich total viele von diesen Begriffen benutze und bin ganz erschrocken. Also sowas wie den Ball flach halten oder den Gegner abtasten oder jemanden ins Abseits stellen oder auch die Steilvorlage geben oder so. Und ich habe mich gefragt, ich glaube schon, dass ich das meistens im beruflichen Kontext benutze. Nicht so sehr im Privaten, hoffe ich. Und ich hatte mich gefragt, warum eigentlich? Liegt es daran, dass der berufliche Kontext doch auch nochmal sowas, also du hattest vorhin Leistungsgesellschaft, glaube ich, gesagt, Matthias, aber vielleicht auch im Beruflichen geht es auch oft um Wettbewerb. Und wenn es nur der Wettbewerb zum Beispiel gegen die Uhrzeit ist, wie hier im Radio, wo man oft gegen Deadlines arbeitet, also es muss jetzt nicht immer ein Kampf gegen Kollege sein, aber natürlich ist das berufliche Umfeld manchmal ein bisschen mehr von Wettbewerb geprägt als das private. Ist das die richtige Sprache, wie man so ganz kurz prägnant etwas auf den Punkt bringen kann, eben mit dieser Fußballsprache?
Na, vielleicht ist es einerseits diese Kürze und die Prägnanz und die Regelhaftigkeit. Vielleicht hat es aber auch ein bisschen was damit zu tun, das hatte Matthias vorhin schon angedeutet, wenn man mit Leuten spricht, die man eigentlich nicht so gut kennt, ist natürlich Fußball sowas Verbindendes und auch die Fußballsprache. Und sowas wie eine Steilvorlage, das wäre jetzt, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden spreche, wäre mir das sozusagen so ein bisschen zu glatte oder zu gesichtslose Sprache. Aber wenn ich, keine Ahnung, mit meinem Briefträger spreche, dann, ne, haben wir sozusagen da denselben Erfahrungsraum vielleicht, was so eine Formulierung angeht. Also ich glaube, das ist so eine Sprache, die einerseits Nähe stiftet, aber andererseits nicht so eine totale Intimität erzeugt.
Wobei ich glaube schon, dass der Leistungsgedanke wichtig ist und deswegen korrespondiert das mit den Arbeitssachen so, weil in Sport, also man kann das ja auch noch ausdehnen, Radsport hat ja auch ganz schöne Sachen, irgendwie blau gehen oder der Mann mit dem Hammer, das ist Leichtathletik, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls gibt es da auch schöne Sachen. Aber wenn man das privat benutzen würde jetzt, also zum Beispiel seinem Partner, seiner Partnerin irgendwie sagen würde, jetzt in 90 Minuten Zeit, dir eine gute Frage zu überlegen, würde man denken,
das ist vielleicht... Jetzt mit Matthias, das werde ich beim nächsten Streit anwenden.
Ja gut, aber das auf der Arbeitsebene geht das ja. Aber wenn wir jetzt irgendwie zusammenleben würden und ein Paar wären, wäre es vielleicht ein bisschen uncool, die private Kommunikation, wo es ja auch Streit geben kann, mit irgendwie zum Beispiel diesem Vorwurf an Waldemar Hartmann von Rudi Völler aus dem legendären Gespräch von 2003 zu machen.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die
Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker.
Also in Island gibt es kein Weizenbier, zu meinem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Weizenbiertrinker. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt mit dem Stil weitermachen wollen.
Genau, da ist ja auch noch das Schöne, dass dann später Waldemar Hartmann sich nochmal entschuldigt und sagt, wir können auch die Dopingprobe machen und so ganz förmlich wird. Und dann, was ich auch ganz geil finde, was man im Privaten auch schwerer sagen kann, und dann Rudi Völler zu ihm einfach so sagt, so, ja, ist schon gut, jetzt sei nicht beleidigt. So, das ist im Privaten, glaube ich, auch schwieriger. Oder
aber
vielleicht?
Private Streits sind doch viel krasser, wollte ich mal kurz sagen.
Ich bin jetzt auch interessiert darüber, was Matthias noch weiter über private Streits zu sagen hat. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, kennt ihr den? Wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Den finde ich auch sehr schön.
Total gut. Und ich kann mir ja so Sprüche und so Sprichworte vor allem nicht merken, aber ich befürchte, das alles wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben.
Ich habe aber noch eine Theorie, warum diese Sätze immer so weitergetragen werden. Und zwar, ich glaube, also Fußballer müssen natürlich großartige Fußballer sein, sonst machen sie keine Karriere, klar. Und dann ist Fußball ein super populäres Spiel. Also wenn man dann in der Top-Liga spielt, ist man sehr berühmt und hat eine große Aufmerksamkeit, wie eigentlich fast niemand in unserer Gesellschaft. Und wenn man dann noch eine Doppelbegabung hat, also nicht nur ein guter Fußballer ist, sondern auch noch ein guter Entertainer, entweder wirklich wie Thomas Müller zum Beispiel oder wie Jürgen Klopp oder eben unfreiwillig zum Beispiel wie Lothar Matthäus, dann ist es natürlich, da kommt was zusammen, das ist ja großartig. Also einerseits sind wir alle emotional aufgeladen, weil dieses Spiel so viel so eine Dramatik hat und gleichzeitig ist da noch jemand, der diese verqueren philosophischen Sätze sagt, über die man dann teilweise auch lachen kann. Ich glaube, das ist eben, das sind so Momente, wo quasi die Zeit stehen bleibt, die man dann einfach immer weiter trägt.
Naja, das hat eben, was du gesagt hast, das hat auch viel mit Spott natürlich zu tun, ne? Dieser auch immer wieder gern zitierte Spruch, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien von Andi Möller, das hat natürlich nur was damit zu tun, dass wir alle da sitzen und sagen so, ist ja doof, wir wissen es besser. Oder auch diese Andi Bremer-Sachen.
Nee, warte, aber nicht nur. Es ist ja eben auch so, hast du es nicht ganz oft schon mal gedacht, so, du weißt nicht mehr richtig, was du sagen willst und dann sagst du es halt, weil es uns oft auch so geht.
Ich würde auch sagen, ich verwende den Spruch, das ist zum Beispiel etwas, was in so vielen Situationen vorkommt, wo man es nicht genau weiß und dann ist ja Hauptsache Italien irgendwie das Gestocher in dem, was man ungefähr gemeint hat. Und ich würde aber sagen, ich finde es total super, die Unterscheidung, und ich glaube auch, dass es, aber gerade so Figuren wie bei Klopp, fand ich, hat man das manchmal merken können, dass der es zu sehr weiß und manchmal zu sehr drauf anlegt, dass er das kann und so und ein bisschen übertreibt. Und bei Müller kenne ich auch Leute, die das irgendwie zu viel finden. Also ich glaube, es muss halt noch so, das ist dann wieder Theater oder sowas, es darf halt nicht, man darf es nicht sehen, dass es gemacht ist oder es muss irgendwie so.
Es darf nicht geskriptet sein.
Es darf nicht geskriptet sein, es darf nicht gespielt sein, es muss am besten eben so Rudi Völler-mäßig rausbrechen. Wobei es natürlich auch schön ist, wenn es Situationen gibt, in denen dann, das können Müller und Klopp eben auch das Mediale auf sich selbst zurückwerfen. Also irgendwie, zum Beispiel, wenn wir den noch im Moment noch haben, gibt es ja diesen komischen Streit irgendwie, dass Klopp geht nach einem Champions-League-Spiel, was Dortmund, glaube ich, 3-0 verloren hat gegen Madrid, ins ZDF und dann fragt ihn der Moderator Jochen Breyer Folgendes.
Er hat ja gerade im Hinspiel letztes Jahr die Tore gemacht. 4:1 würde jetzt nicht mal reichen. Sie haben gerade schon gesagt, wir treten natürlich an, aber die Sache ist durch, oder, Jürgen Klopp?
Wie könnte man mir Geld überweisen für meinen Job, wenn ich heute hier stehen würde und sagen, es ist durch? Ich wäre genauso doof, wie wenn ich sagen würde, wir hauen die sicher weg. Aber so, also, Entschuldigung, ich möchte nicht hier im ZDF-Studio schon wieder irgendwie mit irgendjemandem aneinander geraten.
Lassen Sie sich freien,
aber haben, glaub, freien Sie, dass ich sagen könnte, ja, also auf doofe Fragen kann ich schon doof antworten.
Naja gut, aber...
Wie wir alle wissen.
Aber...
Herr Klopp, das ist durch. Ja, Entschuldigung, aber wir müssen noch mal ran. Sind wir fertig?
Wir sind fertig, Sie dürfen gehen. Vielen okay. Dank.
Olli, super heute, wir zwei. Das ist klar.
Wir arbeiten, wir kriegen das auch noch hin, Herr Klopp. Wir arbeiten dran.
Genau, da ist ja so schön, dass er das praktisch so aufbricht und gleichzeitig benutzt, aus diesem Unsinn rauszugehen, weil es wirklich eine bescheuerte Frage ist und dann auch so eine Anspielung macht auf einen vorherigen Auftritt, wo sich Oliver Kahn, glaube ich, dann eben rhetorisch nicht so begab, versucht hat, mit ihm zu streiten und er das sehr lässig hat abtropfen lassen und sich vorbeigehen lassen und darauf sich dann sarkastisch zu beziehen, heute super zwischen uns und so.
Kann ich da aber nochmal an dieser Stelle zum Abschluss die kurze, echt die vielleicht ein bisschen jetzt überflüssige Gender-Frage trotzdem reinstellen, weil natürlich ich höre, also diese ganze Gerangel und so weiter und ich finde es total lustig und manchmal auch verstehe ich die Analyse, warum das sich überträgt auf ganz viel anderes, aber gibt es das eigentlich, gibt es überhaupt irgendwelche Quotes dieser Art aus dem Frauenfußball? Also nur, ich will nur wissen, ist das, weil das so lange etabliert ist und weil die alle so einen Ton miteinander haben und weil es natürlich eine ganz andere Art des Selbstbewusstseins und des Rumredens gibt. Glaubt ihr, das ist auch so ein bisschen so ein Männerfußballphänomen oder einfach nur nicht genügend gesehen? Also gibt es eine Unterscheidbarkeit? Was würdet ihr prognostizieren? Jetzt ist eben Frauenfußball auch nicht so medial abgenudelt und durchgespielt, aber...
Das ist ja, würde ich sagen, immer der Grund dafür, dass es so ist, wie es ist. Und ich würde auch sofort sagen, das ist ja auch das Problematische daran. Man kann da total leicht reingehen. Und wenn man dann irgendwie nach zum Einzigen mehr zu reden hat mit dem Menschen, der sowas auch weiß, dann redet man halt über diesen Quatsch oder so. Aber so wie ich das wahrnehme, ist es halt total durch diese Medialisierung. Also es wird ja verbreitet, deswegen ist das ja da. Die Leute haben irgendwie Instagram-Kanäle mit Millionen Followern und so weiter. Mhm. Das Fernsehen macht nichts anderes, als die ganze Woche darüber zu berichten und so. Und da ist natürlich der Frauenfußball einfach hinterher, wenn man es mal so denkt, dass es tatsächlich eine ansteigende Entwicklung ist. Und das hat natürlich ganz viel mit Professionalisierung zu tun. Das ganze Geld führt ja auch dazu, dass das ist ja das Absurde beim Fußball, ist es auf der einen Seite drumherum total korrupt, FIFA, UEFA, alles schlimm irgendwie. Das Spiel selber ist davon aber relativ frei und wird immer besser, weil natürlich da so ein Leistungsdruck drin ist. Und den gibt es eben im Frauenfußball noch nicht so. Wenn das alles übertragen würde, dann gäbe es vielleicht auch andere Wahrnehmungen davon. Dann gibt es auch mehr so Field-Interviews und so weiter. Wobei man jetzt schon sagen kann, zum Beispiel jemand wie Almut Schuld, die ehemalige Nationaltorhüterin, die ist ja als Expertin jemand, die super erklären kann, die Details, Handstrecken, wann, wie, welche Hand aufsetzen und die auch sowas hat, würde ich sagen, wo man merkt, das könnte eigentlich auch in so eine Richtung gehen oder können auch Sachen entstehen, die eben so zitierbar sind.
Ja, wobei vielleicht ist es wirklich so, dass einfach, weil dieser Männerfußball eben so eine Tradition hat, dass man einfach immer wieder in diesen so kulturell, historisch irgendwie aufgeladenen Pool schaut. Das ist ja auch nicht so, dass man auf andere Sportarten so extrem schaut und da irgendwelche Sprüche oder Weisheiten oder so zitiert. Das ist schon irgendwie, das ist schon so Gesetz mit dem Männerfußball. Ich weiß nicht, ob sich das noch so wirklich mal verändern wird.
Übermann von den Gefühlen.
Das stimmt. Ich meine, es führt jetzt in einen weiteren Podcast hinein, aber eigentlich dachte ich gerade, man müsste das mal in so einer Langzeitanalyse vielleicht doch nochmal anschauen, weil ich mich auch frage, wie viel in dieser Betrachtung von diesen ganzen Szenen und auch diesen lustigen Interviewsequenzen, was da die Komponenten sind, warum man sich das anschaut. Also wie viel, das gibt dann einerseits bestimmt so Bewunderung und so ein generationell vererbtes, so ist es halt. Aber und dieses Lachen können über die komischen Boys Clubs hat, glaube ich, auch nochmal irgendwas damit zu tun. Und welche Art von, weiß ich nicht, Schlauheit oder Spaß oder Lustigkeit sich aus professionalisierten und öfter zu sehenden Frauenfußball-Interviews sich dann rausziehen lässt und wie man das vergleichen kann. Das würde mich interessieren. Da würde ich sagen, forscht ihr vielleicht bis zum nächsten Mal dran?
Ja. Gut. Matthias, hast du eigentlich noch einen Ton mitgebracht, weil der Podcast heißt doch Tore in der Nachspielzeit.
Richtig.
Und ich dachte, wir hören jetzt vielleicht noch Uli Hoeneß nach dem 1:2 Manchester gegen Bayern München. Hast du nicht mit?
Nee, habe ich
Schade.
Nicht mit.
Das ist nämlich das legendäre Spiel des FC Bayern Champions League Finale, die in der Nachspielzeit noch 2 Tore bekommen haben und dann verloren haben. Und ich als Bremen-Fan, für mich ist das sozusagen, sind das die beiden Tore der Nachspielzeit, über die ich mich immer wieder freue. Das ist mehr als zwei Jahrzehnte her. Das wollte ich einfach nochmal hier kurz so als kleinen Gruß an die Bayernwelt einbringen. Ich glaube, Hoeneß hat nur sowas gesagt wie, das war der grausamste Moment der Fußballgeschichte oder so ähnlich.
Ah, unter dem macht das nicht. Nee, also der eigentliche Sinn dieses Podcasts war folgender.
Daher werden wir so in die Spiel gehen, dass wir am Ende ein schönes Selfie haben.
Ne? Das war's doch, Christine.
Ja, das war's. Das machen wir jetzt noch, das Selfie. Das seht ihr dann nicht. Aber wir auf jeden Fall. Es war mir eine sehr angenehme Fußballrunde. Danke, Wiebke Promka.
Danke, Matthias Dell.
Es war sehr schön mit euch.
Sehr, sehr.
Schalte ich auch mal ein beim Fußball bald und denke an euch alle. Und wenn ihr wieder Lust habt, uns zuzuhören hier bei Lakonisch Elegant, dann macht es doch einfach.
Genau, hat alle. Wie viele Folgen haben wir inzwischen schon?
Bestimmt 350.
Alle, die nachhören, und dann seid ihr bald bei der Fußballfolge von heute. Und heute war der 4. Juli.
Stimmt. Tschüss, Elena.
Tschüss, Christine.
Und wenn ihr das nächste Mal so einen Fußball-Podcast macht, dann müsst ihr das aber auch so machen, dass ihr sagt, und zu Gast ist heute Matthias, und dann sagen wir alle,
ja, stimmt.
So, also das war so ein bisschen, ehrlich gesagt, verschenkt jetzt am Anfang.
Wollen wir das nochmal machen? Wollen wir das nochmal machen? Weil es sind ja Tore in der Nachspielzeit und da können wir, haben wir ja noch eine zweite Chance.
Aber ob das nicht ein bisschen albern klingt? Wir können es aber
auch. Ja, und vor allen Dingen gibt es ja auch zwei Schulen, was das angeht.
Und zwar?
Na, was Schöne ist ja, bei Union Berlin ist es ja so, dass alle Leute, die für Union Berlin spielen, Fußballgötter sind und auch Fußballgöttinnen bei der Frauenmannschaft. Mhm. Und dann wird eben wird der Name nicht eben Matthias Dell, sondern Matthias Dell Fußballgott. Wobei da, wenn ich noch die Anekdote erzählen kann, dass ich unlängst auf der Fanzone war und da wollte man bei dem Spiel Türkei gegen Österreich vermeiden, dass die Übermacht der türkischen Fans buht, wenn die österreichische Aufstellung kommt, und hat also dreimal denen vorgeschlagen, bitte nicht zu buhen und stattdessen zum Beispiel, was auch Union Berlin macht, einfach, wenn das der Gegnername kommt, na und zu rufen. Statt auch irgendwie Arschloch, was es auch gibt. Und dann hat es aber nicht geklappt.
Aber das wäre auch eine schöne Anmoderation mit Matthias. Na und?
Das müsstest du dann sagen, Wiebke.
Ja, ja. Und dann kannst du dir überlegen, was wir sagen. Und mit Wiebke?
Boromka, Fußballgott, Göttin.
Das wäre toll.
Das lassen wir alles so dran.
Natürlich.
Perfekt.
In Gut. diesem Sinne. Tschüss.
Also, tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.